Ich mag, was wir gesungen haben. Wenn ich auch falle, deine Hand hält mich auf oder fängt mich auf. Gell? Wir fallen nie tiefer als in Gottes gute Hände. Was ich mitgekriegt habe, ich bin im Segway gestürzt und war ein bisschen übermütig. Deswegen das hier. Wir sind in 1. Mose Kapitel 17 und wir wollen einen längeren Abschnitt lesen heute Morgen. Letztes Mal ist Sarai, Abrahams Frau, ungeduldig geworden. Und sie hat den Abraham überredet, ihre Magd Hagar als Leihmutter zu benutzen. Und so Gottes Verheißung aus eigener Kraft, aus eigener Weisheit zu erfüllen. Und es hat zwar funktioniert, die Hagar hat Ismael geboren, aber das war nicht Gottes Plan. Und er hat Ismael nie als den Sohn der Verheißung anerkannt oder sozusagen das Werk des Fleisches, biblisch gesprochen, adoptiert. Und es hat jede Menge Drama in die Familie gebracht. Sie ernten die bittere Frucht ihres Eigenwillens. Und heute wird Abraham beten, möchte doch Ismael vor dir leben. Oder auf gut Deutsch, Herr, segne mein eigenes Ding. Segne meinen eigenen Plan. Hast du schon mal so gebetet?
Ja.
Ich auch. Hast du schon mal versucht, Gott auszuhelfen, weil er scheinbar zu langsam ist und vorausgeprescht, ohne darüber zu beten, in irgendein Projekt oder irgendeine Beziehung oder irgendeine Position, vielleicht sogar gegen Gottes Rat in seinem Wort oder gegen diese leise Warnung des Heiligen Geistes in deinem Herzen und dann gebetet, Herr, segne mein Ding. Sarai und Abraham sind so ganz normale Menschen, so wie du und ich. Die hatten auch ihre Durchhänger im Glauben. Wir denken an diese schräge Sache in Ägypten, wo sie Angst hatten vor den Umständen oder hier die Zeugung Ismaels aus Ungeduld. Und ich hoffe, wir lernen daraus. Wir müssen nicht alle Fehler selbst machen und die Konsequenzen erleiden. Es ist viel besser, aus den Fehlern von anderen zu lernen, als aus den eigenen. Und im Neuen Testament heißt es, all diese Dinge, die sind für uns aufgeschrieben, damit wir davon lernen können. Aber ich bin auch immer mehr beeindruckt hier von Gottes Barmherzigkeit und Geduld mit seinen strauchelnden Nachfolgern, die hier alle möglichen Umwege gehen, die alle mögliche Ehrenrunden drehen, aber Gott erfüllt ganz beständig und treu seinen Plan und seine Verheißung. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und er wird nicht ungeduldig. Ich mag das, er schreibt Sarai und Abraham nicht ab, sagt, jetzt war es zu viel, jetzt bin ich fertig mit euch. Er wartet ganz geduldig. Und hier im Kapitel 17 erscheint der Abraham erneut und erneuert seinen Bund und seine Verheißung. Und das ermutigt mich, denn Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe auch heute für dich und für mich. Er gibt uns nicht auf. Wir haben einen wunderbaren Gott. Lass uns lesen hier im Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt. Also jetzt 13 Jahre nach der Geburt Isaaks. Ismaels, danke. Da erschien der Herr, groß geschrieben, das heißt Jahwe, dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Er ist allmächtig, er kann tun, was immer er will. Nichts ist ihm unmöglich. Und hey, wenn wir nur das in unseren Augen behalten würden, dann würden wir keine Ismaels mehr produzieren. Ismael ist das Produkt unserer Ungeduld, unserer Zweifel. Gott ist fähig, seine Verheißungen zu erfüllen und er wird seine Verheißungen erfüllen zu seiner Zeit. Und darin können wir ruhen. Wir können ihm 100% vertrauen. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, sagt der Herr weiter. Lebe vor meinem Angesicht. Lebe bewusst in meiner Gegenwart. Lebe in dem Bewusstsein, dass ich da bin, dass ich alles sehe, dass ich alles weiß. Lebe in Gemeinschaft mit mir, lebe im Gespräch mit mir, lebe im Vertrauen auf mich. Das ist, was Gott will. Gott will dich. Gott will Gemeinschaft mit dir. Dafür hat Gott dich geschaffen. Danach sehnt sich dein Herz, Gemeinschaft mit ihm. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Oder die Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, lebe so, wie es mir gefällt. Also keine Ismaels mehr, keine Alleingänge, keine faulen Kompromisse. Gott will dich ganz. Das ist ein toller Lebensvers, oder? Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. 1. Mose 17, Vers 1. Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr mehren. Nicht, weil Abraham es verdient hat, nicht, weil er so treu war und so gehorsam war. Es ist reine Gnade, Gottes Bund mit ihm. Vers 3, da fiel Abraham auf sein Gesicht, drückt eine demütige, ehrfurchtsvolle, anbetende Herzenshaltung aus. Und das ist die Reaktion einer wahren Begegnung mit Gott und seiner Gnade. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm und sprach, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, was so viel heißt wie mein Vater ist erhoben oder erhabener Vater. Also es scheint, dass Terach, der Vater von Abraham, irgendwie so sehr von sich selbst eingenommen war, hat seinem Sohn den Namen gegeben, mein Vater ist erhaben. Nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, mein Vater ist erhaben, sondern Abraham soll dein Name sein, Vater einer Menge. Und das war ein ganz schön herausfordernder prophetischer Name für einen 99 Jahre alten Mann, der gerade einen Sohn hat, den er mit fremder Hilfe gezeugt hat, so aus eigener Kraft, gegen Gottes Verheißung. Vater einer Menge. Hey, das hat Glauben erfordert, auf die Arbeit zu gehen, zu seinen Knechten oder von mir aus am Feierabend hier in dem Pingo-Club und zu sagen, hey Jungs, ihr dürft mich jetzt Vater einer Menge nennen. Hat menschlich gesehen nicht wirklich so ausgesehen, oder? Aber viele der Glaubensväter, von denen wir im Hebräerbrief im Vers 11 lesen, haben die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, nicht in ihrer irdischen Lebenszeit vollständig erlangt. Braucht eine himmlische, ewige Perspektive. In Hebräer 11, Vers 13 lesen wir, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Wir sind nur auf der Durchreise. Eines Tages wird Gott alle seine Verheißungen völlig erfüllt haben, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind. Vers 6. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Ihr wisst, das hat Gott alles erfüllt. Ich möchte, dass ihr drei Dinge seht in diesem Abschnitt hier. Erstens haben wir schon erwähnt, Gottes Treue und Gottes Gnade. Es ist zu dem Zeitpunkt jetzt schon so 15 bis 25 Jahre her, dass Gott das letzte Mal so direkt zu Abraham gesprochen hat und ihm eine persönliche Verheißung gegeben hat. Also zumindest lesen wir nichts davon. Und vielleicht hat Abraham sich so ein bisschen trocken gefühlt, ein bisschen distanziert von Gott. Vielleicht hat er sich gedacht, oh Mann, ich habe auf die Sarai gehört und ich habe den Ismael gezeugt. Ich habe nicht Gott vertraut, ich habe missgebaut. Ach, wahrscheinlich will Gott nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich verpatze alles, alles läuft irgendwie schief. Das Ganze wird nimmer funktionieren. Ich werde es nie lernen. So all diese Dinge, die der Feind auch uns gerne in unser Ohr flüstert. Aber währenddessen hat Gott den Abraham nicht aufgegeben. Und er hat die ganze Zeit gewirkt und er hat die ganze Zeit seinen Plan ausgeführt. Seht ihr, Gott hat nicht nur Pläne mit uns, Gott hat auch Pläne für uns. Gott will uns nicht nur gebrauchen, sondern Gott will uns auch formen und Jesus ähnlich machen. Das ist ein großer Teil von seinem Plan für unser Leben. Und Männer und Frauen Gottes werden nicht so einfach über Nacht geboren. Und ein gottgefälliger Charakter, wie ihr wisst, wird nicht über Nacht geformt. Und so all diese Wüstenzeiten und diese Wartezeiten und diese Zeiten der scheinbaren Gottesferne und der herausfordernden Umstände in unserem Leben, die wir nicht verstehen, die wir uns nicht ausgesucht hätten, wie diesen Gips zum Beispiel. Es sind Teil von dem Formprozess. Und es ist normal. Wir sind in einer Glaubensschule. Wir sind in einer Charakterschule Gottes. Und das habe ich gerade in meiner stillen Zeit, da ist mir das wieder aufgefallen, da lese ich gerade oder habe gerade durch so einen sehr, für mich sehr trockenen Abschnitt im Propheten Hesekiel gelesen, wo es kapitelweise um Gottes Gerichtsworte gegen verschiedene Nationen geht. Aber was mir da herausgestochen ist, ist die absolute Souveränität Gottes. Er hat alles unter seiner Kontrolle, er hat alles im Griff. Und das gilt auch für uns, auch deine und meine Umstände. Seht es auch hier in diesem ganzen Abschnitt hier, dass Gott immer wieder sagt, ich will und ich werde. Er ist der absolut souveräne Gott. Ich habe es nicht gezählt, wie oft er das sagt, aber fast in jedem Vers hier. Ich will, ich werde. Zweitens seht hier, dass in Abrahams Leben Gott immer wieder mal zu ihm in einer sehr außergewöhnlichen, persönlichen Art und Weise erschienen ist und ihn angesprochen hat und ihm persönliche Verheißungen gegeben hat und persönliche Führung. Aber dann dazwischen sind oft viele Jahre vergangen, in der er eine normale Beziehung, sage ich mal, eine alltägliche Beziehung mit Gott geführt hat. Und wo einfach Gott im Alltag vertrauen musste und nach der Offenbarung leben musste, in dem Licht leben musste, das er schon hatte, was Gott ihm schon offenbart hatte. Und das ermutigt mich persönlich. Weil ich habe jetzt nicht so jeden Tag eine Vision oder eine Privatoffenbarung von Gott. Und ich habe nicht jede Woche so eine dramatische, außergewöhnliche Gotteserfahrung. Und manche lehren so fast schon so ein bisschen eine esoterische Form von Gottes Reden oder von Gottes Führung. So als würde Gott ständig quasseln und ständig ununterbrochen irgendwelche Botschaften senden und wir müssen nur irgendwie unsere Antennen ausfahren und dann können wir ihn hören. Ich empfand diese Lehre als junger Christ eigentlich als eher frustrierend. Und ich habe mich so ständig ungeistlich und ständig schwerhörig gefühlt. Aber hier die Glaubenserfahrung von dem Freund Gottes, von dem Vater der Glaubenden, von Abraham und anderen biblischen Männern, die hat mich ermutigt. Und in einem gewissen Sinn stimmt es. Gott spricht ständig zu uns. Wisst ihr wo? Hier in seinem Wort, in der Bibel. Du kannst jederzeit die Bibel aufschlagen und Gottes Reden hören. Hören, was er schon gesagt hat. Also in dem Sinn stimmt es. Und ich würde auch sagen, wir wollen hier vor seinem Angesicht leben, wir wollen im Gespräch mit ihm bleiben, wir wollen auf ihn ausgerichtet sein, wir wollen Beziehungen mit ihm pflegen, wir wollen sensibel sein für ihn und offen sein. Und vielleicht hören solche Menschen mehr als andere, die ihn ignorieren und sich irgendwie verschließen und die Gott betrüben. Wie gesagt, es geht um Beziehung, das ist sein Plan. Aber ich glaube nicht mehr, dass Gott, was persönliche Führung anbelangt, so eine Wasselstrippe ist, der nie eine Pause macht. Ich meine, das wäre auch unerträglich. Vielleicht kennt ihr auch so Leute, die ständig am Plappern sind. Das halte ich so eine halbe Stunde, Stunde mal aus und dann brauche ich eine Pause. Nein, wenn Gott dir etwas Besonderes zu sagen hat, dann spricht er zu dir persönlich und führt dich persönlich. Und dann ist er wieder ruhig. Und wenn er dir wieder was zu sagen hat, wenn er wieder mit dir was Persönliches reden möchte, dann wird er das wieder tun. So wie in jeder ganz normalen Beziehung auch. Gott hat eine Nummer. Und ich habe gelernt, in Gottes Fähigkeit zu ruhen, so zu mir zu sprechen, dass ich ihn hören kann, statt mir über meine Fähigkeiten Sorgen zu machen, ob ich meine Antennen richtig ausfahren kann und sein Signal empfangen kann. Und das finde ich so befreiend. Hey, wenn Gott irgendwie außergewöhnlich zu mir reden will und mich besonders führen will über das hinaus, was er schon offenbart hat, dann wird er so zu mir reden, dass ich es verstehen kann. Er kennt mich. Und das finde ich sehr befreiend. 99% von dem, was Gott uns sagen will, hat uns sowieso schon gesagt, hier in seinem Wort, das ist in diesem Buch aufgeschrieben, das wir hier studieren. Und wenn er dir dann darüber hinaus noch persönliche Führung geben will, dann ist er fähig, das zu tun. Dritte, was wir hier sehen, ist ein neuer Name. Sowohl dem Abraham als auch der Sarai, zumindest im Hebräischen, wird ein H oder ein He im Hebräischen hinzugefügt zu ihrem Namen. Dem fünften Buchstaben im hebräischen Alphabet. Und 5 in der Bibel ist die Zahl für Gottes Gnade. Also durch Gottes Gnade wird ihre Identität verändert. Der Name steht ja meistens für die Identität. Und das gilt auch für uns. Durch Gottes Gnade wurde unsere Identität verändert. In der Offenbarung im Kapitel 2 haben wir gelesen, dass Gott uns einen neuen Namen geben wird. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Also wir haben in Christus eine neue Identität erhalten. Ein neues Leben, eine neue Natur. Jetzt ist sein Name über uns ausgerufen. Wir sind Christen. Und er nennt dich jetzt Heiliger und Gottes Gerechtigkeit und königlicher Priester und Kind Gottes. Das waren alles Namen, die wir früher nicht tragen konnten. Johannes sagt im 1. Johannesbrief, seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und alles nur aus Gnade, alles nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Wir sind reich begnadigt, wir sind reich beschenkt. Und dann sagt uns Paulus, weil wir das alles sind, lebt eure Berufung würdig. Lebt es aus, was ihr seid. Ihr seid Christen. Und auch für dieses Ausleben haben wir wieder seine Gnade, müssen wir nicht aus eigener Kraft tun. Vers 7, und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Also er wiederholt hier seinen Bund mit Abraham und seinen Nachkommen. Und die Schlüsselphrasen hier in diesen Versen, hoffentlich ist das aufgefallen, ist, um dir Gott zu sein in Vers 7 und ich werde ihnen Gott sein in Vers 8. Das ist, worum es geht. Jahwe, unser allmächtiger Schöpfer, der eine und einzige Gott, der einzig echte Gott, möchte seinen Nachkommen Gott sein eben. Das ist sein Angebot. Das ist der Bund mit Abraham. Und dieses Angebot hat er nicht verdient, er hat nichts dafür getan. Das ist einzig und allein Gottes Gnade, in Gottes Gnade begründet. Und er gibt ihm das Land Kanaan als Ort der Gemeinschaft mit ihm, so wie er Adam und Eva den Garten gegeben hat. Einfach um ihn zu segnen. Und in Josua Kapitel 21, Vers 43 lesen wir, nachdem sie das verheißene Land eingenommen haben, sie nahmen das ganze Land, sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern zugeschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Also Gott hat dieses Wort gehalten, wie er immer Wort hält. Und ich glaube, Abraham hat verstanden, dass das verheißene Land nur ein irdisches Bild ist eigentlich für unser geistliches Erbe, unser himmlisches Erbe. Im Hebräer 11, Vers 13 haben wir schon gelesen, die Glaubenshelden bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Im Vers 16 lesen wir dort, sie trachteten nach einem himmlischen Vaterland. Also sie waren nicht irdisch gesinnte Materialisten, sie waren geistig gesinnte Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive. Und ich finde es interessant. Heute gibt es diese hitzige Diskussion darüber, wem das Land gehört. Denen es ursprünglich verheißen wurde, die waren gar nicht so eingenommen davon. Und Gott sagt uns eigentlich ganz klar, wem das Land gehört. In 3. Mose 25 sagt er, mir gehört das Land. Und Gott sprach zu Abraham, und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Also jeder Bund hat zwei beteiligte Parteien. Gott macht dem Abraham und seiner Familie allein aus Gnade heraus ein Bundesangebot. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und als Draufgabe gebe ich euch das Land Kanaan, so wie Gott uns in Jesus Christus ewiges Leben mit ihm als Geschenk anbietet, der neue Bund. Okay, aber jetzt bist du dran, eine Entscheidung zu treffen. Dein Teil ist es, dieses Geschenk anzunehmen. Geschenk, was man nicht annimmt, bringt einem nichts. Und wir tun das durch Glauben, wir tun es durch persönliches Anvertrauen, dass wir Jesus als unseren persönlichen Herrn und Retter und Gott annehmen. Abraham, ich will dein Gott sein. Nimmst du mich jetzt an als dein Gott? Du und deine Familie, ihr sollt meinen Bund halten. Das heißt, Gott annehmen und ihm folgen. Geht darum, dass sie Jahwe ihren Gott sein lassen. Und die Bedingung ist wie bei uns Glaube, Hingabe. Gott Gott sein lassen in unserem Leben. Und deshalb konnte die ungläubige Generation unter Mose das verheißene Land nicht einnehmen, sondern wie wir gelesen haben, die Gläubigen unter der Leitung von Josua. Und Gott sagt in 5. Mose 28 und anderswo zu seinem Volk, wenn ihr mich ablehnt und wenn ihr anderen Göttern dient, dann werde ich euch wieder rausschmeißen aus meinem Land. Und er hat den Tempel zerstört. Seht ihr, Gott hält nichts von äußeren Zeichen, wenn die innere Realität nicht gegeben ist. Und Gott gibt Abraham hier ein äußeres Zeichen für seine Hingabe und für seinen Glauben, ähnlich wie er uns heute die Taufe und das Abendmahl als äußere Zeichen, sage ich mal, Sakramente gibt. Vers 10 sagt er, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden, und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden durch eure Generationen, der im Haus Geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus geborene und der für Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Also am achten Tag sollen alle Männer beschnitten werden. Und es ist interessant, Vitamin K, das für die Blutgerinnung wichtig ist, wird so ab dem 5. bis 7. Tag gebildet. Und dann gibt es noch so einen anderen Stoff, Prothrombin heißt der, der wird auch langsam gebildet. Und interessant ist, am 8. Tag erreicht dieser Stoff in unserem Blut den höchsten Level, 110%. Und danach geht er wieder auf 100% zurück am 9. Tag, so auf diesen normalen Level eines Erwachsenen. Was für ein Zufall, oder? Was für ein Zufall, dass Gott genau den 8. Tag aussucht. Der perfekte Tag für die Beschneidung. Also Gott als unser Konstrukteur weiß diese Dinge ganz offensichtlich. Interessant auch, dass die Zahl 8, die Zahl ist, die den Neubeginn symbolisiert in der Bibel. Oder generell denkt, es gibt 7 Tage und in der Woche und am 8. Tag fängt die nächste Woche an. Oder die Oktave. Ne? Ihr kennt Musiktheorie, ich nicht. Beschneidung war auch nichts Neues. Hebräer waren nicht die einzigen, die das praktiziert haben. War auch in manchen anderen Kulturen eine rituelle Praxis. Aber warum hat Gott ausgerechnet die Beschneidung als sein Bild für seinen Bund mit Abraham gewählt? Ich denke vielleicht neben hygienischen Gründen, weil es das perfekte Bild ist für das Abschneiden unseres Fleisches. Das wird uns im Neuen Testament zumindest gesagt, dass das die Beschneidung symbolisiert, das Abschneiden unseres Fleisches, unseres Eigenwillens, unserer Selbstbestimmtheit, unserer Selbstgerechtigkeit, dieser sündigen Impulse, die wir in uns finden. Weder Abraham, denke ich, noch irgendeiner seiner Knechte haben gesagt, hey, das wäre eine coole Sache mal zu tun. Das muss ich mal erleben, dass mir wer ohne Narkose mit so einem Steinmesser meine Vorhaut abschneidet. Das müsste ich mal machen. Es war eine Sache von Glaubensgehorsam. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war schmerzhaft. Das war eine sehr persönliche Angelegenheit, wie auch unsere Bekehrung, wie auch unsere Selbstverleugnung. Leute, ich muss mit meinem eigenen Fleisch umgehen und es abschneiden. Und jeder hat so seine eigenen Schwächen und seine eigenen Versuchungen. Ich meine, wir alle haben mehr oder weniger dieselben, aber gewichtsmäßig ist es mal verlagert. Der eine kämpft mehr mit dem, der andere mehr mit dem. Also bitte schau nicht nur auf andere. Wir sind so gut, bei anderen rumzuschnipseln. Kümmere dich um dein eigenes Fleisch. Vers 14, ein unbeschnittener männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Er hat den Bund mit Gott abgelehnt. Und das Schlimme hier daran ist nicht, dass sie die Beschneidung abgelehnt hat, das äußere Zeichen, sondern dass er Gott abgelehnt hat. Für uns gilt dasselbe. Wenn du Jesus ablehnst, dann bedeutet es die Hölle. Wenn du dich nicht mit Jesus durch Glauben verbindest, dann machst du sein Erlösungswerk für dich persönlich ungültig. Ja, potenziell hat Jesus alle Menschen gerettet am Kreuz. Sein Tod hat unendlichen Wert. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt, das heißt uns Menschen, geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also bildlich gesprochen, sagen wir, wir sind in Bergnot, irgendwo in einer Felswand und hier die Bergrettung kommt und die werfen für jeden Einzelnen, der gerettet werden muss, ein Seil runter. Aber wenn du das ablehnst, dann schneidest du dich sozusagen selbst ab, dann schneidest du dein eigenes Rettungsseil durch. wenn du Jesus ablehnst. Johannes 3,18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und was wichtig ist, hier in diesem Abschnitt zu sehen, ist, dass die Beschneidung das Zeichen des Bundes ist. Nicht der Bund selbst, das ist wichtig. Denn die ungläubigen Juden, die Jesus abgelehnt haben zur Zeit von Jesus, die haben gedacht, das Zeichen selbst ist der Bund. Hey, wir sind gerettet, wir sind Gottes Bundesvolk, wir sind Gottes Kinder, weil wir beschnitten sind. Einfach, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Und Jesus hat zu ihnen gesagt in Lukas 3, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Beginnt nicht darauf zu vertrauen auf euren Stammbaum. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Ihr seid Teufelskinder, sagt er ihnen. Ihr lehnt den Messias ab. Ihr seid nicht Kinder Abrahams. Abraham ist der Vater der Glaubenden, wird uns im Neuen Testament gesagt. Also es geht hier nicht um irgendwie eine ethnische Beziehung zu Gott oder eine Beziehung zu Gott durch Beschneidung oder irgendein äußeres Ritual. Das ist nur das äußere Zeichen. Es geht um eine Glaubensbeziehung. Und wenn der Glaube und die Hingabe an Gott im Herzen nicht da ist, dann ist das äußere Zeichen dafür auch wertlos. In Römer 2, 28 lesen wir, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist und nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wurde auch schon im Alten Testament gesagt, 5. Mose 10, Vers 16. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Seid nicht störrisch gegen Gott. Jeremia 4, Vers 4. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eures Herzens. Ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Also es geht um das Herz. In Galater 5 schreibt der Paulus, siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Wenn ihr auf dieses Ritual vertraut, statt auf Jesus und das, was er am Kreuz für euch getan hat. Genauso ist es nutzlos für uns heute, wenn du dich taufen lässt oder wenn du Abendmahl feierst, ohne dich wirklich zu Jesus bekehrt zu haben. Taufe wird dich nicht retten, Abendmahl wird dich nicht retten, Rituale, Zeichen, äußere Dinge retten dich nicht, Jesus allein kann dich retten. Auch Kirchgang, Calvary Chapel kann dich nicht retten. Nur weil du in die Kirche gehst, wirst du nicht zu einem Christen. Du wirst auch kein Auto, nur weil du in die Garage gehst. Das sind äußere Dinge. Das kann was mit Glauben zu tun haben, wird hoffentlich was mit Glauben zu tun haben, aber muss nicht. Und das äußere Zeichen ohne der inneren Realität ist zwecklos. Anvertrauen und Hingabe an Jesus allein rettet uns. Wenn du auf irgendwelche äußeren Dinge vertraust, wiegst du dich in einer völlig falschen Sicherheit, so wie die Juden zur Zeit Jesu es getan haben. Galater 5, Vers 5, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Darum geht's. Deswegen werden wir im neuen Bund, im Neuen Testament nicht mehr beschnitten. Ich meine, wer will, kann, aber muss nicht mehr. Wir haben andere Zeichen für unseren Glauben heute. Also bist Teil von Gott und seinem Volk durch persönlichen Glauben an Jesus. Und das bekennst du heute in deiner Taufe. Aber ohne echte Bekehrung zu Jesus ist auch das äußere Bekenntnis wertlos. Gott ist nicht beeindruckt durch Äußerlichkeiten. Er sieht das Herz. Noch eine Stelle dazu, Römer 4, Vers 9, wer mitlesen will. Verse 9 bis 13 werde ich lesen. Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Also es war der Glaube. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein, haben wir letztes Mal gelesen. Oder vorletztes Mal. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Es war einfach ein Zeichen dafür, was sich im Herzen schon zugetragen hat für seinen Glauben. Und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, also Juden sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Interessant hier, ich glaube auch Kanaan ist nur ein Bild für die ganze Welt, für Gottes Neuwelt. Also genauso wie der Zehnte den ganzen Besitz repräsentiert. Aber da will ich heute nicht zu tief gehen, an dem Punkt. Wäre auch spannend. Letzte Stelle zu dem Thema noch. Kolosser 2, Verse 10 bis 13. In ihm, das heißt in Christus, seid ihr zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Also es ist sein Werk an uns, dieses neue Herz, das er uns schenkt. Beschneidung am Herzen. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehen vergeben hat. Also es geht um Glauben an Jesus. Versöhnung mit Gott kommt durch Jesus allein. Lass uns weiterlesen in Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, Fürstin, soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Also die Verheißung wird nicht durch Hagar und Ismael erfüllt, sondern durch Sarah und ihren Sohn Isaak. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Es ging zu gut, um wahr zu sein. Zu wunderbar, wow. Und dann, glaube ich, dachte Abraham an Ismael, seinen Sohn. Und er liebte seinen Sohn. Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Er wird lachen. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Also Abraham, mein Plan, nicht dein Plan, okay? Vers 20, aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Gott liebt ja auch den Ismael. Und ich meine, Ismael konnte ja nichts dafür, für das, was seine Eltern da verzapft haben. Gott ist so gut. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah, die er im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Und ganz offensichtlich nahm Abraham die Verheißung an. In Römer 4, Abvers 19 lesen wir, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und verzweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. In Hebräer 11, Vers 11 lesen wir, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Also Abraham glaubte Gott. Vers 23. Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. So wurden an eben diesem Tag Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. Und alle Männer seines Hauses, der im Haus Geborene und der von einem Fremden für Geld gekaufte Sklave, wurden mit ihm beschnitten. Hier sehen wir vorbildlichen Gehorsam. Abraham war vollständig gehorsam, er beschnitt alle und er war gleich gehorsam. So wie wir es unseren Kindern sagen, tu's und tu's gleich, was ich dir sage. Am selben Tag noch hat er es getan. Und es war ein Glaubensschritt, dass Gott ihn beschützen wird. Er hat hier mit einem Schlag alle seine wehrfähigen Männer außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, es ist auch ein Indiz hier, was für ein großes Ansehen der Abraham unter seinen Männern hatte. Ich meine, die machten alle mit bei dieser schmerzhaften Angelegenheit. Mit ihm, sie wurden mit ihm beschnitten, lesen wir hier. Er war ein guter Leiter. Er ist mit gutem Beispiel vorausgegangen. Es wäre einfach gewesen zu sagen, okay Jungs, ihr fangt an. Ihr tut, aber ich nicht. Nee, ein guter Leiter geht mit Vorbild voran. Wir leiten vor allem durch Vorbild. Ich möchte noch schnell den ersten Abschnitt aus Kapitel 18 lesen, als Einleitung für unseren Abschnitt nächste Woche. Und der gehört thematisch eigentlich zu unserem Abschnitt heute. Also innerhalb von ein paar Wochen erschien Gott dem Abraham ein zweites Mal. Und wir lesen im Kapitel 18, im Vers 1, und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und ich denke, wir sehen hier wieder eine Erscheinung von Jesus, von der zweiten Person des dreieinigen Gottes im Alten Testament. Und er, das heißt Abraham, erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Also die waren scheinbar plötzlich da, hat in die Ferne geguckt, und plötzlich stehen die Männer da, und er hat auf jeden Fall erkannt, dass es der Herr und zwei Engel waren. Und dann lesen wir, sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Also hier haben wir einen 99-Jährigen, der rennt und er verbeugt sich, und hier mögen wir so begeistert sein für den Herrn. Wenn der Wecker morgens klingelt, dass wir zu ihm rennen. Seine Gegenwart. Und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt, danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr denn sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell 3 Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Also, hier, ihr Frauen, wie wird euch das gefallen? Hey, wir haben spontan, unangekündigt, total wichtige Gäste, also bitte mach was zu essen, jetzt gleich. Das ist der Traum jeder Gastgeberin, gell? Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten, und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, denn Sarah, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und das finde ich lustig. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Also sie war weit jenseits der Wechseljahre, kein Eisprung mehr. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben, und auch mein Herr ist ja alt. Also sie zweifelt wieder, und ist verständlich, die arme alte Sarah. Können Barmherzigkeit mit ihr haben. Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht? Und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Und ich glaube, das sollte eine Ermutigung für Sarah sein. Ich finde das ziemlich humorvoll eigentlich, was hier abgeht. Gott spricht hier zu Abraham, aber eigentlich kommuniziert er mit der Sarah, die hier hinter der Zeltwand mitlauscht. Er wollte zeigen, wer er ist. Ich sehe die Gedanken. Ich sehe alles, was in deinem Herzen abgeht. Aber für mich ist nichts zu schwer. Seht hier, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Ganz bestimmt, 100% auf Gottes Verheißung kannst du dich 100% verlassen. Für ihn ist nichts zu schwer. Leute, wir unterscheiden zwischen leicht und ein bisschen schwerer und ganz schwer und fast unmöglich. Und wir beten anders für einen Schnupfen, als wir für Krebs beten. Oder wir beten anders um 100 Euro, als um 1 Million Euro. Aber bei Gott ist alles gleich. Alles gleich leicht. Er ist allmächtig. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Wenn wir diesen Vers ergreifen, dann wird es unser Gebetsleben revolutionieren. Vielleicht ist der Vers für dich heute Morgen. Sollte für den Herrn irgendetwas zu wunderbar sein? Und Vers 15 ist auch lustig. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Hey, wenn du Angst hast, sag nicht, oh, ich habe keine Angst. Wenn du lachst, sag nicht, ich habe nicht gelacht. Hey, wir können total ehrlich sein mit Gott. Und das finde ich eigentlich auch total entspannend. Er kennt uns sowieso. Er kennt dein Herz. Wir können und wir müssen ihm nichts vormachen. Und das ist sehr befreiend, dass wir ehrlich gehen können mit unserem Gott. Soweit wollte ich heute machen. Lass uns beten zum Abschluss. Lieber Vater, vielen Dank für deine Worte an uns. Vielen Dank, Herr, dass wir sehen können, wie du mit diesem Glaubenshelden für uns heute im Alten Testament gewirkt hast. Und wir sehen, wie schwach sie sind, dass wir sehen können, ja, wir können auch Glaubenshelden sein. Es hängt nicht von uns ab, es hängt von deiner Güte ab. Nicht unserem Tun, sondern deinem Bund, Herr, deiner Verheißung. Und ich danke dir, dass wir in Jesus Christus alle Verheißungen haben, Herr, dass Jesus das Ja und das Amen ist für alles, was du verheißen hast, Gott. Und Vater, hilf uns einfach so mit einfachem kindlichen Glauben mit dir zu leben und zu gehen. Dass wir leben vor deinem Angesicht und einfach untadelig sind. Einfach mit dir gehen, ohne Kompromisse, im Glauben und im Vertrauen. Hilf uns dabei und segne uns dazu, Vater. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.